Entdecke Schweden zusammen mit Elchkuss. Hey Sanok, god morgen zu dieser Folge von Elchkuss, dem Podcast für Schweden. Mein Name ist Jo und wir schreiben heute den 7. Dezember 2025. Ja, die schwedische Festwoche beginnt oder steht vor der Türe. Denn in dieser Woche da steht einiges an, auch so große Feierlichkeiten, die auch international wahrgenommen werden, wie beispielsweise am 10.12., also am Mittwoch, da ist der Nobeldagen, der Nobeltag, wo die Nobelpreise verliehen werden, und dann am 13.12., also am nächsten Samstag, da ist Lucia, das vielleicht schönste Fest in Schweden oder auf jeden Fall das stimmungsvollste Fest in Schweden, wo die Lichter gebracht werden, die Lichter die dunkle Nacht durchbrechen. Um die beiden Tage soll es heute in dieser Folge auch gehen, und es soll auch darum gehen, warum denn ein Fest in Schweden so ein bisschen fehlt. Denn gestern, da wurde nicht gefeiert. Gestern hast du vielleicht ja auch Nikolaus gefeiert oder du hast den Kindern einen kleinen Stiefel gefüllt und den dann vor die Türe gestellt. Aber Nikolaus in Schweden, das kommt schon hin und wieder mal vor, dass der ein oder andere ein bisschen was feiert, aber es ist eigentlich keine große Tradition. Wenn gestern jemand gefeiert hat, dann waren das die Finnen, die in Schweden leben, denn Finnland hatte gestern den Selbstständigkeitstag. Am 6. Dezember 1917, da ist Finnland von Russland unabhängig geworden, und das ist der große Nationalfeiertag in Finnland und wird dort auch wirklich richtig groß gefeiert. Das heißt, gestern haben die Finnen in Stockholm beispielsweise, die haben groß gefeiert, aber Nikolaus? Nein. Aber warum? Das hat so ein bisschen damit zu tun, dass die Figuren, die wir an Weihnachten haben, alle so ein bisschen ineinander verschmolzen sind. Und deswegen wird in Schweden durchaus auch Nikolaus gefeiert, nur eben nicht am 6.12. Denn diese Figuren, Nikolaus, der Weihnachtsmann, Santa Claus und auch der schwedische Jultomte, die sind alle miteinander verwirkt und gehen auseinander hervor oder beeinflussen sich gegenseitig. Das ist manchmal recht kompliziert herauszufinden, wie, wann und wo welche Figur sich da irgendwie etabliert hat. Zum Beispiel wurde Nikolaus so im deutschsprachigen Raum schon seit langer Zeit, schon im Mittelalter, groß gefeiert, und auch in Holland. In Holland, da heißt der Nikolaus Sinterklaas. Und dieser Sinterklaas, der ist ja mit holländischen Auswanderern in die USA gelangt und dort zum Santa Claus geworden. Und Santa Claus, das ist eigentlich ja der Nikolaus, also der holländische Nikolaus ursprünglich mal. Und der Santa Claus, dann der richtige Nikolaus, aber auch alte volkstümliche Vorstellungen von den Gods, Tomtar, also den Haus- und Hofwichteln in Schweden, sowie dann eine Künstlerin, Jenny Nyström, die mal diesen Weihnachtswichtel in Schweden gemalt hat und diese Malereien sehr stark dann wiederum von Santa Claus beeinflusst waren. Ja, all das beeinflusst dann den schwedischen Tomte. Das heißt, im schwedischen Tomte, da steckt, also dem schwedischen Weihnachtsmann, da steckt durchaus auch einiges vom Nikolaus drin. Sehr kompliziert. Es gibt eine eigene Folge, die habe ich vor, ich weiß gar nicht, 3 Jahren, glaube ich, gemacht. Eine eigene Folge zum Tomte, zu dieser Figur, wo alle Strömungen und alle Figuren, die da irgendwie mit reinspielen, wo ich das wirklich nochmal auseinandergedröselt habe, habe ich dir auch in den Shownotes verlinkt. Falls du da nochmal im Detail nachhören möchtest, dann mach das gerne. Also, in Schweden wird Nikolaus, dieser Heilige aus dem 3. Jahrhundert, dieser Bischof von Myra in der heutigen Türkei, wird nicht gefeiert am 6.12., aber im Grunde dann doch, weil er eben im Tomte weiterlebt. Aber eben erst dann an oder kurz vor Weihnachten und nicht am Nikolaustag, dem 6.12. Und warum sich dieser Nikolaustag nicht durchgesetzt hat am 6.12., das ist nicht ganz eindeutig zu beantworten, aber hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass eben es hier große Konkurrenz gab. Denn die Konkurrentin, die heißt Lucia, wird am 13.12. gefeiert, und das war dann vielleicht etwas zu viel auf engem Raum, und da fiel dann irgendwann mal der Nikolaus hinten runter. Ja, und damit sind wir bei Lucia, diesem wunderschönen Fest. Ich kann das gar nicht oft genug sagen, aber ich finde das so schön, das in Schweden auch zu feiern, mal mitzuerleben, eine richtig schöne Lucia-Feier, das ist einfach traumhaft schön. Es ist schwer zu sagen, welches schwedische Fest das schönste ist. Midsommar beispielsweise ist natürlich einzigartig. Auch die Kräftchiva oder die Wallboys-Mester, die haben alle natürlich irgendetwas ganz Besonderes, etwas ganz besonders Einzigartiges. So unterschiedlich sind die Feste, als dass man sie wirklich irgendwie vergleichen könnte. Aber dennoch, für mich zumindest, für mich persönlich, kann ich sagen, von allen Festen des Nordens ist das Lucia-Fest für mich das Schönste und Stimmungsvollste. Am frühen Morgen liegt da alles noch im Dunkeln, an vielen Orten in Schweden liegt vielleicht auch schon Schnee, es ist kalt. Und dann wird diese Dunkelheit durchbrochen. Von fern klingt da erstmal eine klare, schöne Stimme, die ein Lied singt, in das dann weitere Menschen einstimmen. Da steigt mit angezündeten Kerzen in unser dunkles Haus Santa Lucia, Santa Lucia. Und während die Stimmen näher kommen, zuckt der Schein vieler Kerzen über die Wände. Sie erleuchten die Gesichter der Sängerinnen und Sänger, die in einer langen Prozession hereinmarschieren. Ganz vorne Lucia mit ihrer Lichterkrone auf dem Haupt. Ihr folgen Ternur, Stjärngossur, Tomtenissa, Pepparkaksgubbar. Nun wird gemeinsam gesungen, es wird immer heller. Das Licht hat die Dunkelheit der Nacht besiegt. So ein bisschen wie Weihnachten. Und deswegen wird manchmal auch Lucia, auch das kleine Weihnachten, genannt. Warum das am 13. Dezember gefeiert wird und nicht an Weihnachten? Man könnte ja auch irgendwie sagen, ja, die winterliche Nacht, die dunkle Nacht wird durchbrochen mit dem Licht. Das ist doch auch genau das, was auch an Weihnachten gefeiert wird. Und der kürzeste Tag ist ja nicht am 13. Dezember, sondern am 21. und 22. Dezember. Warum also dann hier am 13. Dezember? Das liegt daran, dass vor einigen Jahrhunderten, als das Jahr noch nach dem julianischen Kalender unterteilt wurde, da war eben diese Nacht vom 12. auf den 13. Dezember die längste Nacht des Jahres, also die Mittwinterwende. Und im Glauben der Menschen war das eine ziemlich gefährliche Nacht. Der Teufel, andere schlimme Gestalten, die gingen da, so der Glaube zumindest, um. Deswegen war man am liebsten drinnen. Und drinnen, da ging es aber zum Teil hoch her. Bis zum 13. Dezember, da sollten der Tradition nach die Weihnachtsvorbereitungen abgeschlossen sein und das Jülgris, das Weihnachtsschwein, geschlachtet sein. Es war also auch reichlich zu essen da, weshalb kräftig und lange gefeiert wurde. Lang blieben die Menschen aber auch deswegen wach, weil eben der Teufel da draußen sein sollte und sein Unwesen treiben sollte. Es war also sinnvoll, nicht einzuschlafen. So begann die Tradition der Lüssevorka, also frei übersetzt der Lucia-Nachtwache. Jetzt heute ist natürlich vieles anders. Vom Teufel ist schon lange nicht mehr die Rede. Auch haben wir einen anderen Kalender, den gregorianischen Kalender. Und deswegen liegt nun die Nacht oder die längste Nacht am 22. Dezember, also nicht mehr am 12. auf den 13. Dezember. Da hat sich also einiges seit dem Mittelalter geändert. Vor allem aber, was ganz wichtig ist, neu hinzugekommen ist eben die Gestalt der Lucia. Die gab es so im Mittelalter noch gar nicht. Ihr Vorbild, das ist die sizilianische Heilige Lucia, die auch um das Jahr 300 nach Christus, also ungefähr zeitgleich wie auch Nikolaus, gelebt hat und den Märtyrertod erlitten hat. Ihr Name leitet sich vom lateinischen Lux ab und das bedeutet Licht. Ihr Namenstag wurde der 13. Dezember und sie, die Heilige des Lichtes, somit zum Gegenspieler der Dunkelheit. Und deswegen passt es natürlich irgendwie auch alles ganz gut. Bis sie es aber in die schwedischen Wohnzimmer schaffte, da dauerte es noch einige Jahrhunderte und sie brauchte die Hilfe von niemand geringerem als dem Christkind. Auch hier haben wir wieder zwei Figuren, die so ineinander verschmelzen, ähnlich wie es auch bei dem Weihnachtsmann, beim Santa Claus, beim Tomte ist. So ist es auch beim Christkind und Lucia. Denn im also 18. 19. Jahrhundert, da schwappte die Christkind-Tradition von deutschen Gebieten nach Schweden über. Das Christkind hatte damals oft eine Kerzenkrone auf dem Kopf. Aufgegriffen wurde diese Tradition zunächst auf schwedischen Herrenhöfen, wo sie wohl allmählich mit der Lucia-Tradition irgendwie verschmolz. Das kriegt man nicht mehr so ganz genau hin, wie das genau passiert ist, aber da muss es irgendwie passiert sein. Aus dem Christkind wurde Lucia und wie das Christkind trug nun auch die Heilige des Lichtes einen Kranz voller Kerzen auf dem Haupt. Ja, und seitdem erhält Lucia und ihr Gefolge Jahr für Jahr die Wohnzimmer, die Kindergärten, Schulen, Kirchen, ja auch riesige Hallen wie den Kloben in Stockholm. Und nicht zuletzt natürlich auch die Gemüter. Stimmungsvoll vertreibt Lucia die Dunkelheit. Das ist wirklich ein ganz besonderes Fest. Vielleicht noch ganz kurz zu diesem Lucia-Zug. Wer ist da eigentlich überhaupt unterwegs? Also vorne ist Lucia, eine heiligenähnliche Frau in einem langen weißen Kleid und eben einem Kerzenkranz auf dem Kopf oder im Haar. Und sie führt den Lucia-Zug an. Das Gefolge besteht aus weiteren Mädchen, das sind Ternur. Jede Terna hat auch ebenfalls ein weißes Kleid, Glitze im Haar, ein rotes Band oder auch Glitze um die Hüfte und eine Kerze in der Hand. Dann kommen die Sternenknaben, das sind die Hrengostar. Ein Hrengoste hat ebenfalls ein weißes Kleid, einen weißen spitzen Papierhut auf, der verziert ist mit Goldsternen. Und in der Hand trägt er einen Stab mit einem Stern. Diese Figuren, die sind immer dabei. Und dann können eventuell noch Wichtel, die Tomtenissa, und Pfefferkuchenmännchen, die Peppercorksguppa, hinzukommen. Die sind aber nicht immer mit dabei. Die Wichtel, die haben eben kleine, ja, auf grüne Kleider, so eine Haube auf. Ja, und diese Figuren, die sind vor allen Dingen da dabei, wo viele kleine Kinder mit dabei sind. Also im Dorges, im Kindergarten zum Beispiel, da kommen auf jeden Fall Tomtenissa vor. Und die Peppercorksguppa, die haben Kleider, die aussehen wie ein Pfefferkuchen, braun mit weißer Glasur. Und auch der Peppercorksguppe kommt normalerweise nur in Umzügen von Kindern vor. Ja, und dann nach den Festlichkeiten, wenn zum Beispiel in der Schule oder wo auch immer man ist, wenn die Dunkelheit durch den Lucia-Zug gebrochen ist, wenn das Licht da ist, dann wird gemeinsam gesungen, mehrere Lieder, und es wird auch gegessen. Oftmals gibt es eine Fika und statt Kaffee gibt es da meistens dann Glöck und statt den ansonsten üblichen Keksen oder Zimtschnecken oder sonst irgendetwas gibt es nun eben Lussekatter und Pepperkakor. Die Lussekatter, das ist ein Gebäck, da kann ich dir auch noch einen Link in die Shownotes setzen zu einem Rezept, falls du mal selber Lussekatter backen möchtest. Ist ein Safrangebäck und wenn es gut gemacht ist, dann ist es auch sehr luftig und leicht und wird eben auch sehr so geflochten. Sieht es ein bisschen aus, vielleicht wie eine Katze. Die Lussekatte. Lucia wird in Schweden richtig groß gefeiert. Richtig, richtig, richtig groß wird es im Globen gefeiert. Da findet alljährlich das Stockholms Lucia-Konzert statt. Und dieses Konzert hat es auch in das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Denn hier gibt es den weltgrößten Lucia-Zug mit immer so zwischen 1200 und 1400 Kindern, die hier mitziehen. Die stammen alle von den Musikklassen der Alfred Fredriks Grundschola und vom Stockholms Musikgymnasium. Also alles Kinder, die vielleicht auch singen können und die machen hier wirklich ein großes, großes Fest. Wenn du nicht selber in Schweden bist und deswegen vielleicht nicht live einen Lucia-Umzug anschauen kannst, dann kannst du auch auf SWT den Lucia-Morgon angucken. Das ist, finde ich, immer eine sehr, sehr stimmungsvolle Sendung, wo eben die Lucia-Feierlichkeiten in einem bestimmten Ort, das wechselt von Jahr zu Jahr, es gibt immer einen neuen Ort und dort wird eben dann der Ort so ein bisschen auch in Szene gesetzt und Lucia und ihre Ternur und alle anderen im Chor ziehen hier durch den Ort und singen an verschiedenen Orten. Sehr, sehr stimmungsvoll, eine sehr, sehr schöne Fernsehsendung. Und dieses Jahr kommen die Aufnahmen aus Visby auf Gotland. Ja, und die Aufnahmen, die fanden bereits im November statt. Das heißt, die sind schon längst im Kasten. Und deswegen gab es auch schon in diesem Jahr im November diverse Weihnachtsbäume, die hier in der Stadt herumstanden, weil das eben alles schon für das Fernsehen geschmückt wurde. Verkörpert wird die Lucia von der 15-jährigen Salma Larsson aus Visby. Ebenfalls sehr, sehr schön ist der Lucia-Umzug im Skansen. Also es gibt aber unglaublich viele schöne Lucia-Umzüge. Eigentlich egal, wo man ist, überall gibt es einen öffentlichen, also kleine Schulen, Kindergärten sowieso, da wird es auch gefeiert. Auch in den Kirchen wird es groß gefeiert. Aber es gibt eben auch ganz viele öffentliche Umzüge in den Vergnügungsparks, bei den Hembygdsgårdar. Es gibt wirklich überall Gelegenheiten, Lucia zu sehen und da teilzuhaben. Es ist wirklich sehr, sehr schön. Wenn du nicht in Schweden bist, sondern in Deutschland bist, aber dennoch Lucia feiern möchtest, dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Eine ist leider schon vorbei, denn am 5. und 6. Dezember, also gestern und vorgestern, da hat die Lucia aus Visby das Licht nach Lübeck gebracht. Lübeck und Visby sind ja Partnerstädte und es hat schon eine längere Tradition und jetzt ist eben die Lucia auch nach Lübeck gekommen und hat hier gesungen. Ein ganz besonders schönes Fest könnte auch das Lucia-Fest auf der Insel Mainau sein. Dort wird immer der Christmas Garden im Winter eingerichtet und jetzt gibt es eben auch ein Lucia-Fest. Sehr schön, schön dekoriert, schön gestaltet, kostet aber Eintritt. Eintritt kostet auch das Fest der schwedischen Gemeinde in Hamburg in der Gustav-Adolfs-Kirche. Da wird am Dienstag, am 9. Dezember um 19.30 Uhr Lucia gefeiert, kostet aber 25 € Eintritt. Und ebenfalls Eintritt, aber sicherlich auch etwas ganz Besonderes, das ist das Konzert im Berliner Dom, das Lucia-Konzert am 15.12. Hier kommt auch der Chor des Stockholms Musikgymnasium, also genau die, die auch im Globen auftreten. Die kommen hier auch nach Berlin am 15.12. in den Dom. Die Konzerte finden um 18 und 20 Uhr statt. Eintritt ab irgendwie grob 14 € und dann, je besser die Plätze sind, desto teurer wird es dann auch. Ja, also es gibt viele Möglichkeiten, Lucia zu feiern, auch in Deutschland mittlerweile. Es gibt viele Orte, ich kann es ja nicht alle aufzählen, aber es gibt noch viele, viele weitere Orte, wo man schön Lucia feiern kann. In München weiß ich, dass es eine schöne Feier gibt. Da gibt es wirklich mittlerweile viele Möglichkeiten. Es ist so eine Tradition, weil sie, glaube ich, auch so schön ist. Die schwappt eben aus dem Norden immer mehr auch in andere Länder und wird auch anderswo mittlerweile gefeiert. Ja, und dann wird in dieser Woche nochmal gefeiert. Am Mittwoch, am 10.12., da werden die Nobelpreise in Stockholm verliehen oder vergeben. Sie werden überreicht und das ist ein riesiges Fest im Rathaus, zum Teil im Rathaus, aber auch im Stockholmer Konzerthaus. Dort wird hier gefeiert. Eine Feier, die international große Aufmerksamkeit immer auf sich zieht, wird im Fernsehen übertragen. Das ist einfach ja ein riesiges Fest, weil hier natürlich die Crème de la Crème der Wissenschaft zusammenkommt, die Nobelpreisträger, aber eben auch aus der schwedischen Politik alle wichtigen Menschen da sind. Die Königsfamilie ist da und das ist einfach ein prunkvolles Fest. Und hier werden eben die bis heute wahrscheinlich wichtigsten Wissenschaftspreise überhaupt verliehen. Es sind immer dotiert mit ungefähr 1 Million €, ganz grob, und die werden hier übergeben. Bekannt gegeben wurden die Preisträger schon früher, das ist immer so zum Beginn des Herbstes, werden sie bekannt gegeben, jetzt aber die Verleihung. Ja, und ich finde die Geschichte hinter den Nobelpreisen eigentlich immer ganz spannend, weil Alfred Nobel, dieser schwedische Erfinder und Tüftler, Erfinder des Dynamits, aber auch von vielen, vielen anderen Dingen, hat unfassbar viele Patente angemeldet, der hatte mit dem Dynamit erstmal, ja, das wirkt immer gar nicht so friedlich. Und er hat aber trotzdem den Friedensnobelpreis gestiftet. Und das wirkt ihm erstmal so widersprüchlich, ist es aber eigentlich gar nicht. Denn Nobel war ein Mensch, der verabscheute den Krieg. Er war so, man kann das vielleicht naiv bezeichnen, aber er war so der Hoffnung, dass es irgendwann mal keinen Krieg mehr gebe, wenn die Menschen erkennen, welch zerstörerisches Potenzial die Waffenarsenale der Welt haben. Also Abschreckung durch Aufrüstung. So die Idee, aber das haben dann die zwei Weltkriege gezeigt, die man einfach als recht naiv vielleicht abtun kann. Abschreckung durch Aufrüstung funktioniert vielleicht ein Stück weit, aber eben verhindert noch lange keine Kriege. Die Abscheu im Krieg gegenüber, das war vielleicht ein wichtiger Punkt, weshalb Nobel gesagt hat, ich stifte hier einen Preis, der dem Menschen dienen soll. Aber es war noch etwas anderes, was auch noch mit dazu beigetragen hat. Ein Erlebnis, das war 1888, als Alfreds älterer Bruder Ludwig starb. Der war ebenfalls steinreich geworden im Ölgeschäft, also auch mit eher schmutzigen Geschäften auch sehr, sehr reich geworden. Und da titelte eine französische Zeitschrift oder die veröffentlichte einen Nachruf auf den Bruder und der hatte Folgen. Denn aus Versehen wurde aus dem Nachruf auf den Bruder ein Nachruf auf Alfred Nobel. Das heißt, die Zeitung verwechselte die beiden Gebrüder. Ja, und so wurde dann plötzlich Alfred Nobel für tot erklärt. Und in diesem Nachruf, da blickte den Lesern der Zeitung die Überschrift entgegen: Le Marchand de la Mort est mort. Also der Verkäufer des Todes ist tot. Und in diesem Artikel wurde Nobel als ein Geschäftsmann dargestellt, der nur deswegen zu solch unfassbar großem Reichtum gekommen sei. Also Nobel war richtig, richtig reich, weil er die Art, im Krieg zu töten, effektiviert habe. Also durch Dynamit, aber auch durch andere Erfindungen, die alle irgendwie dem, ja auch im Krieg genutzt werden konnten. Klar, Dynamit kann natürlich auch für den Bau von Tunnel beispielsweise oder für andere Bauwerke genutzt werden, wenn man irgendwas wegsprengen möchte, Fels wegsprengen möchte. Aber Dynamit wurde natürlich auch im Krieg genutzt. Ja, er war also der Kaufmann des Todes. Und wohl war Nobel richtig schockiert, als er diese Nachricht las. Und er begann darüber nachzudenken, wie er nach seinem Tod wahrgenommen werden möchte. Wollte er wirklich als Kaufmann des Todes in Erinnerung bleiben? Ja, und da wuchs dann so eine Idee in ihm heran. Und als dann Alfred Nobel in San Remo starb, Ende des 19. Jahrhunderts, und sein Testament geöffnet wurde, ja, da war das eine herbe Enttäuschung, zumindest für die Verwandtschaft. Denn sie erhielt nur 0,5% des riesigen Erbes. Da konnte man zwar auch noch ganz gut davon leben, weil Nobel wirklich sehr, sehr reich war, aber eben doch nur 0,5%. Der Rest ging an eine Stiftung, die zu gründen sei und die jedes Jahr von den Zinserträgen des Stiftungsvermögens die 5 Nobelpreise vergeben solle. Und das ist quasi der Ursprungsgedanke oder die Ursprungsidee. Es sollen Nobelpreise sein für die Wissenschaft in den Bereichen Medizin, Physik, Chemie, Literatur und Frieden oder Einsatz für den Frieden. Und es soll immer an Menschen vergeben werden, die ihre Forschung nutzen oder wo die Forschung einen Nutzen für die Menschheit hat. Das ist das absolut Zentrale. Die Preise in Physik und Chemie, das hat auch Nobel festgelegt, die sollen von der Kungliga Wetenskorpsakademie vergeben werden. Der Preis für Medizin vom Karolinska-Institut. Der Preis für Literatur, der lag Alfred Nobel ganz besonders am Herzen. Er hat auch eine riesige Bibliothek gehabt. Dieser Preis, der sollte von der Svenska Akademien vergeben werden und der Friedensnobelpreis vom norwegischen Nobelkomitee. Norwegen, das ist vielleicht auch wichtig, befand sich zur Zeit, als Nobel sein Testament geschrieben hat, noch in einer Personalunion mit Schweden. Also das heißt, es war noch kein separates Land, sondern war eben Teil von oder also an Schweden angedockt. Und das erklärt vielleicht auch, warum dieser Preis in Oslo vergeben wird. 1901 war dann der Startschuss für die Nobelpreise. Und die werden bis heute eben vergeben. Und da sind wirklich auch wirklich Koryphäen der Wissenschaft dabei. Wilhelm Konrad Röntgen beispielsweise oder Marie Curie natürlich, Albert Einstein, Max Planck. Da gibt es wirklich die ganz, ganz Großen in der Wissenschaft. Die haben alle einen Nobelpreis bekommen. Und der wird jetzt eben verliehen am 10. Dezember. 10. Dezember ist der Todestag von Nobel und das ist im schwedischen Kalender auch der Nobeldagen. Wie gesagt, die Preisträger sind alle schon bekannt. Sie wissen, dass sie die Preisträger sind. Sie reisen meistens schon einen Tag früher an oder schon vielleicht auch 2 Tage früher, aber am Tag vor der Verleihung, da halten die Preisträger Vorlesungen und am 10. Dezember, da versammeln sich dann alle erstmal im Stockholmer Konzerthaus am Hötorget. Das Königshaus ist anwesend, die höchsten Politiker, viele Ehrengäste. Und dann werden hier die Preise vergeben. Wie gesagt, der Friedenspreis, dann erst später im Rathaus von Oslo. Und nach der Preisvergabe, da geht es dann weiter ins Stockholmer Rathaus, in die Blåhallen, dem Blauen Saal. Und da findet dann das berühmte Nobelbankett statt. Hier wird Nobel gegessen und anschließend getanzt und gefeiert. Also, aber das Wichtige ist, die Verleihung an sich, die findet eigentlich im Konzerthaus statt. Das wird manchmal verwechselt, weil viele denken, dass alles im Rathaus stattfindet. Das ist aber nicht so. Im Rathaus wird letztendlich nur gefeiert. Auch das Nobelmenü wird dann immer ganz besonders genau angeguckt. Was haben sich die Köche hier ausgedacht? Das ist ein ganz besonderes Menü. Kann dann später auch im Restaurant, im Rathaus auch noch gegessen werden, wenn du das magst, kostet recht viel. Aber wenn du sagst, ich will mal genauso speisen wie die Nobelpreisträger, dann ist es immer so im Jahr danach auch möglich. Nur einmal, da wurde nicht gegessen. Das war im Jahr 1979 in Oslo. Da bekam nämlich Mutter Teresa den Friedensnobelpreis. Und für sie war das völlig obszön, jetzt so fürstlich zu speisen, weil sie ja das Geld auch für ihren Einsatz für die Armen, für die Hungerleidenden bekommen hat. Und deswegen hat sie gesagt, sie kann es hier nicht irgendwie fürstlich essen und hat deswegen gesagt, das Geld sollte lieber an die Armen gehen. Und sie hat dann ein Weihnachtsessen für 2000 Obdachlose arrangiert und das entsprach dem Wert, was eben das Nobelessen gekostet hätte. Also vielleicht auch eine Möglichkeit, dass man sagt, man kann hier das Geld natürlich auch genau dafür einsetzen, wofür es eigentlich sein soll, für die Menschen. Ja, das sind die 2 großen Feierlichkeiten in dieser Woche. Am Mittwoch der Nobeldag, die feierliche Verleihung der Nobelpreise und dann am Samstag Lucia. Und egal, ob du in Schweden feiern kannst oder ob du vielleicht irgendwo in Deutschland feierst oder ob du da sagst, ja, den 13., ich kann ihn nicht feiern, aber ich kann vielleicht bei SWT die Übertragung aus Visby mir anschauen. Hab auf jeden Fall einen richtig schönen Tag. Genieß diesen Tag, gestalte ihn vielleicht auch besonders mit viel Licht und vielleicht mit der einen oder anderen Lüstekat. In diesem Sinne, ich wünsche dir eine richtig, richtig tolle und schöne Woche. Ha de so bra. Viersch. Elchkuss, der Podcast für Schweden.